HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Barmherzigkeit?
Leuten helfen, die Probleme haben oder halt arm sind oder auf der Flucht oder ja.
Barmherzigkeit, ja, das ist gut gesagt. Also mit jemandem Mitleid haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Oh Gott, das Erste, was mir einfällt, Nächstenliebe vielleicht. Das wäre so ganz spontan, ja.
Barmherzigkeit?
Ein Begriff wie aus der Mottenkiste des Glaubens. Alt, angestaubt, jahrhundertealte Liturgien, litaneiartig wiederholt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, Christe, erbarm dich über uns. Erbarmen. Ist das zeitgemäßer Glaube? Oder kann das weg?
Barmherzigkeit.
Ein Begriff wie aus der Schatzkiste der Menschenwürde. Alt bewährt, zeitlos notwendig. Eine Tugend, der die Welt bedarf, immer wieder neu. Erbarmt euch. Wie viele Menschen warten darauf, dass diese Mahnung ausgesprochen wird, laut und deutlich. Die Geschichten der Barmherzigkeit, sie kreisen seit tausenden Jahren durch die Völker der Welt. Zum Beispiel diese. Jesus erzählte sie. Ein Gesetzeslehrer hatte ihn gefragt, wie er das ewige Leben erlangen könne. Er kenne doch das göttliche Gesetz, antwortete Jesus.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.
Der Gesetzeslehrer gab keine Ruhe. Wer denn sein Nächster sei, fragte er Jesus. Der antwortete mit einem Gleichnis.
Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Wer ist denn mein Nächster? Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, stand die Frage weiter im Raum. Jesus fasste sie in Worte und stellte sie dem fragenden Gesetzeslehrer.
Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Der sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist in die Kulturgeschichte der Welt eingegangen. Warum? Wahrscheinlich, weil diese Geschichte nicht erklärt, wie kommt es, dass Menschen nicht helfen? Auch hebt diese Geschichte nicht den moralischen Zeigefinger. Die Hartherzigen, die vorübergingen, sie werden sicher nicht in den Himmel kommen. Und schließlich, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter verurteilt niemanden. Es stellt vielmehr Fragen. Die machen es den Hörerinnen und Hörern nicht leicht, denn sie fordern heraus.
Wie hätte ich gehandelt? Wäre ich vorbeigegangen? Wenn ja, mit welcher Ausrede? Keine Zeit? Gleich kommt sicher jemand, der helfen kann. Ich kann doch nichts dafür, dass da einer Pech hatte. Ich kann doch nicht die Welt retten.
Beachtlich, dass ein Gleichnis auch nach knapp 2000 Jahren noch die Herzen der Menschen anrührt. Der Evangelist Lukas hatte es aufgeschrieben in seinem Bericht des Lebens Jesu. Die Menschen seiner Zeit spürten die Unerhörtheit des Gleichnisses unmittelbar. Sie wussten, der Priester und der Levit, die beiden Menschen, die vorübergingen, gehörten zum religiösen Establishment. Nächstenliebe war für sie eine ehrenwerte Tugend, sogar eine Forderung des Gesetzes. Aber die beiden hauptamtlichen Frommen blieben im Bereich des Möglichen. Sie setzten das, was sie eigentlich wussten, nicht in die Tat um. Sie halfen nicht. Wer half? Ein Mann aus Samarien, das heißt ein Fremder, der schon allein wegen seiner Herkunft verachtet wurde. Auch weil er nicht den reinen Glauben der Juden teilte. Die Menschen aus Samarien galten als Outlaws.
Weitere Fragen legen sich nahe. Was, wenn ich den Räubern zum Opfer gefallen wäre? Und ich hätte in meinem Leid und Schmerz den Priester und den Levit einfach so vorbeigehen sehen? Was, wenn mir ein Mensch zu Hilfe geeilt wäre, von dem ich das gar nicht erwartet hätte? Bei dem ich normalerweise selbst die Nase gerümpft hätte, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Erbarmen.
Das Wort ist alt. Vielleicht öffnet es deshalb die Herzen. So wie die Übersetzung des Gleichnisses von Martin Luther, der schrieb:
Und als er ihn sah, jammerte es ihn.
Das schlimme Schicksal anderer zu sehen, bringt Menschen zum Jammern. Es kann sie dazu bringen, dieses Jammern in die Tat umzusetzen und zu helfen. Diese Kombination von Erkennen und Tun, die meint das Wort Barmherzigkeit. Der Begriff ist mit christlichen Missionaren in den deutschen Sprachraum gelangt. Es könnte so gewesen sein.
Im Mittelalter schwappte mit den christlichen Missionaren auch die gotische Sprache ins Gebiet des heutigen Deutschlands. Sie brachten das Wort Misericors mit, einen lateinischen Begriff, der aus zwei Teilen besteht. Miser bedeutet arm und elend. Cor heißt Herz. Misericors oder auch Misericordia bedeutet demnach so viel wie ein Herz für die Armen haben. Armherzi könnte sich im Gotischen daraus gebildet haben und schließlich im Althochdeutschen das Wort Barmherzigkeit.
Die christlichen Missionare brachten damit einen Begriff nach Mitteleuropa, der aus der biblischen Tradition kam. Doch das, was Barmherzigkeit meint, ist viel mehr als ein religiöser Begriff. Barmherzigkeit beschreibt einen Charakterzug. Wer barmherzig ist, öffnet sein Herz, lässt sich im Herzen anrühren von der Not anderer Menschen. Barmherzig zu sein führt allerdings nicht nur zu Mitleid oder Betroffenheit. Barmherzig zu sein führt zum Handeln.
Barmherzigkeit hat auch mit Frömmigkeit zu tun, ja. Aber nicht nur. Um barmherzig zu sein, muss man nicht unbedingt fromm sein. Die Voraussetzung ist, hinschauen und hinsehen, wo Not herrscht, sich anrühren lassen vom Leid anderer und dann beherzt eingreifen.
Das können nicht nur Fromme. Trotzdem hat Barmherzigkeit etwas mit dem Glauben zu tun. Wer etwa in der biblischen Tradition steht, findet dort ein starkes Vorbild für Barmherzigkeit. Gott wird mehrmals in der Bibel als barmherzig beschrieben, im Sinne von geduldig und gnädig. Was bedeutet, Gott lässt sich anrühren vom Leid der Menschen. Er ignoriert es nicht, sondern steht den Menschen bei, egal ob sie verschuldet oder unverschuldet in eine missliche Lage geraten sind. Gott sieht das Leid und die Not und geht nicht vorbei. Es jammert ihn. Er beugt sich herab zu den Niedergeschlagenen, er erbarmt sich, er kümmert sich. Tröstliche Gedanken für alle, die Beistand brauchen und ein stärkendes Vorbild. Wenn sogar Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden, barmherzig ist, dann können und sollten die Menschen doch erst recht barmherzig sein.
Aber wie geht das, barmherzig sein?
Nächstenliebe, sich um andere kümmern und auch mal zurückstecken können und alles geben, damit es anderen genauso gut geht wie mir selbst.
für das Wort Barmherzigkeit etwas Gutes für andere tun, denen es nicht so gut geht, zum Beispiel wie uns.
Ja, anderen Menschen helfen und andere Menschen achten.
Jugendliche des Bistums Mainz fragten Passanten auf der Straße. Die Stimmen, die sie einfingen, spiegeln die Vorstellungen vieler Menschen. Barmherzigkeit mag ein altes Wort sein, aber was es bedeuten könnte, wird auch heute für wichtig befunden, von Jungen wie von Alten. Die Christen unter ihnen finden in der Bibel Maßstäbe, wie das geht, sich erbarmen. In einer weiteren Jesusgeschichte, genauer gesagt, in einer Rede, die er seinen Jüngern hielt.
Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Vom Weltgericht sind diese Worte überschrieben. Ähnlich wie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist diese Jesusrede ein sprachlich fantasievoller Text und so berückend tiefsinnig, dass er Menschen bis heute in den Bann zieht. Der Saal im Frankfurter Haus am Dom war jedenfalls voll, als vor einiger Zeit der evangelische Theologe Fulbert Stefensky über diese Worte Jesu und über die Barmherzigkeit nachdachte.
In jener Gerichtsrede Jesu wird ein Geheimnis aufgedeckt. Es waren nicht nur irgendwelche geschundenen Wesen, die da aufgesucht, begleitet, befreit und gespeist wurden. Christus selbst hat sich verborgen unter der Maske der Bedürftigen. Was ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Die Werke der Barmherzigkeit sind also nicht nur moralische Akte, es sind Christusbegegnungen. Es ist nicht nur eine Frage der Moral, sondern eine Frage des Glaubens oder der Glaubensverleugnung, ob Christus im hungernden Kind erkannt und getröstet wird oder nicht.
Das Christentum scheint einen ganz besonderen Zugang zur Barmherzigkeit gefunden zu haben. Die Menschen, die hilfsbedürftig am Wegesrand liegen, sind nicht nur Menschen. Sie sind gleichzeitig Christus. Dieser Perspektivwechsel erschwert das Wegsehen so sehr wie das Vorbeigehen. Einen Menschen hilflos liegen lassen, ja, das geht. Aber Christus, Gott am Wegesrand im Elend liegen lassen, wer bringt das denn fertig? Zudem es in der Bibel ja noch diesen anderen Satz gibt.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
In der Bergpredigt bindet Jesus die Aufforderung zur Barmherzigkeit, zu Güte, zur Vergebung, immer an die Art Gottes mit dem Leben umzugehen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, heißt es. Liebt eure Feinde, bittet für sie, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Und ebenfalls bei Matthäus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. An den Menschen sollen die Gesichtszüge Gottes erkennbar werden. Er liebt sie, also liebt sie. Er ist barmherzig, also seid barmherzig. Er ist gütig, also seid gütig. Er vergibt, also vergebt. Imitatio Christi, Imitatio Gottes, die Nachahmung Gottes, das heißt zu handeln, wie er gehandelt hat.
Schon die frühen Christen haben sich das zu Herzen genommen. Sie sorgten sich um die Armen, Witwen und Waisen. Sie besuchten Kranke und Gefangene, kümmerten sich um die Opfer der Leistungsgesellschaft. Rund um die Kirchengemeinden entstanden und entstehen bis heute Netzwerke der Barmherzigkeit. Oft unsichtbar, aber auch in großem Maßstab, in Form großer Institutionen, Caritas oder Diakonie.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Der Ausspruch Jesu ist im Lukas-Evangelium überliefert, im christlichen Teil der Bibel. Der Jude Jesus kannte ihn aus den heiligen jüdischen Schriften. Barmherzigkeit überwindet offensichtlich die Grenzen der Religionen. Im Judentum spielt sie eine genauso große Rolle. Und die Wurzel vieler christlicher Gedanken findet sich in der Tora, dem ersten Teil der Bibel. Sie steht im Mittelpunkt der jüdischen Gottesdienste, die auch in Frankfurt gefeiert werden. Der dortige Rabbiner Avichai Apel erklärt, was Barmherzigkeit aus jüdischer Sicht bedeutet.
Also wir sehen auf jeden Fall, dass es gibt Barmherzigkeit in unserem Leben. Und jetzt ist die Frage, wenn man das sieht, wie reagiert man? Dann sagt uns die Tora sehr deutlich und da erklären die Weisen Folgendes. Wenn wir davon sprechen, dass Gott ist barmherzig, es ist nicht nur, um zu sagen, Gott ist barmherzig, wie schön, sondern die Aufgabe ist, dass wir davon was lernen zu unserem Leben und dass wir bei uns die gleichen Fähigkeiten und Tugenden entwickeln werden. Wir werden nie Gott sein, aber wir können uns verbessern.
Barmherzigkeit hat ein religiöses Fundament. Darin sind sich Juden und Christen einig. Und auch darin, ob gläubig oder nicht, spielt keine wesentliche Rolle. Das Herz zu öffnen und Menschen zu helfen, können auch Menschen, die nicht an ein höheres Wesen glauben. Der Maßstab der Barmherzigkeit liegt nicht im Glauben, sondern im Tun. Und da können fromme Menschen besonders tragisch versagen.
Nur wer laut für die Juden schreit, darf Gregorianik singen,
las der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer den Christen die Leviten, die während der Nazi-Herrschaft ihre stilvollen Gottesdienste feierten, aber keine Barmherzigkeit zeigten gegenüber den verfolgten Jüdinnen und Juden. Dietrich Bonhoeffer, selbst im Widerstand engagiert, ging noch weiter.
Es reicht nicht, die Opfer unter dem Rad zu verbinden. Man muss dem Rad selbst in die Speichen fallen.
Barmherzigkeit könne sich nicht darin erschöpfen, die Wunden der Opfer zu verbinden. Barmherzigkeit bedeutet auch, gegen das System zu kämpfen, das Opfer und Leid hervorbringt. Wie selbstverständlich arbeitete Bonhoeffer im Widerstand auch mit Menschen zusammen, die die Kraft für ihren Mut nicht aus dem Glauben zogen.
Der Holocaust, die Shoah, ist ein Einschnitt auch in der Geschichte des Glaubens. Der Frankfurter Rabbiner Avichai Apel.
Die Frage von die Shoah, der Holocaust. Waren die Menschen humanistisch, religiös? Was waren die Menschen? Was waren die SS-Menschen in der Zeit von die Shoah? Waren die Tiere? Was von Reaktion hat dazu gebracht, dass ein junger Mensch kann Menschen in einen Raum reinschieben und den vergessen? Was kann dazu bringen? Ist das nur die Propaganda? Oder ist das ein Mangel an Erziehung? Es ist kein Mangel an psychologischem Zustand, es ist kein tierischer Zustand. Es sind Menschen, die diese Probleme geschafft haben. Es sind Menschen, die die Werte falsch erklärt haben und falsch verstanden haben. Und im Gegenteil dazu sehe ich, nochmal, jetzt als jüdischer Mensch, sehe ich Menschen, die in die Zeit von der Shoah in sehr schlimmen Zustand waren und haben versucht, doch einander zu helfen und haben, auch wenn sie schon nur Haut und Knochen waren, haben ein kleines Stück von deren Brot vielleicht an jemand anderes gegeben. Das ist eine Barmherzigkeit. Das ist eine Menschlichkeit erste Grad in einer Zeit, wo dicke Menschen sind Tiere, Menschen, die nichts haben, sind Menschen. Und ich weiß auch, dass es gibt Menschen, die geholfen haben. Und ich weiß auch, dass es gibt leider jüdische Menschen, die leider nicht gut sich benommen haben. Aber die Tendenz, humanistisch zu sein, ist wunderbar. Aber die Frage ist, ob Humanistik reicht uns und gut ist in alle Zeiten oder nur in Zeiten, wo uns gut geht. Wenn Menschen humanistisch sind in schlechten Zeiten, ja, wunderbar. Wenn nicht, dann habe ich damit ein kleines Problem.
Die jüdische Gemeinde lebt jedenfalls das, was sie lehrt. Ihr soziales Angebot ähnelt dem der Kirchen. Hilfsbedürftige werden beraten, etwa Migranten oder Holocaust-Überlebende und deren Angehörige. Behinderte und Angehörige von Pflegebedürftigen finden Unterstützung. Barmherzigkeit findet im Gemeindeleben ihren Platz. Rabbiner Apel weist darauf hin, das bedeutet nicht, dass Menschen mit Hilfe überschüttet werden. Barmherzigkeit hat auch wohlüberlegte Grenzen.
Zum Beispiel, wenn ich so gnädig bin und ein Kind zu mir kommt und sagt, ich möchte ein Bonbon bekommen, dann gebe ich ihm auf jeden Fall ein Bonbon. Und wenn er 10 Stück möchte, wenn ich gnädig bin, dann gebe ich ihm auch 10 Stück. Aber wenn ich barmherzig bin, dann gebe ich ihm nur 2 und nicht 10. Weil ich passe auf seine Bedürfnis. Ich überlege mich, was auch korrekt und richtig wird. Und das ist eine hohe Forderung, dass wir haben, nicht nur zu geben. Geben ist wichtig. Aber wie gibt man? Wenn es gibt Menschen, die das, was wir ausgeben, zu was Falsches benutzen, dann sind wir nicht mehr barmherzig. Dann sind wir vielleicht gnädig, aber mit falschem Verständnis.
Die Bilder ähneln sich. Auch in Moscheegemeinden findet vielfältige soziale Arbeit statt. Barmherzigkeit hat hier in der dritten der sogenannten monotheistischen Religionen einen hohen Stellenwert.
Der Prophet Mohammed sprach, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, der Muslim, dessen Nachbar hungert, er sich jedoch satt schlafen legt, ist kein guter Muslim.
Spricht der Frankfurter Imam Dr. Mohammed Johari über Barmherzigkeit. Da wirkt es so, als spitze der Islam die Barmherzigkeitsaufforderungen seiner Geschwisterreligionen Judentum und Christentum noch zu. Erstaunlicherweise findet sich eine große Gemeinsamkeit. Weil Gott barmherzig ist, sollten auch die Gläubigen es sein.
Die gleiche Aussage ist in Bezug auf die Barmherzigkeit auch im Koran getätigt, wenn es beispielsweise heißt, Arrahimuna yarhamuhumur Rahman. Also dem Barmherzigen wird der Alabama barmherzig sein. Und im Koran heißt es, vergebt und seid nachsichtig, liebt ihr denn nicht auch, dass Allah euch vergibt und Allah ist vergebend und barmherzig. So tue Gutes, wie auch Allah dir Gutes getan hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich an Gottes Barmherzigkeit erinnere, innerlich spürend, dass er mir weiterhin Gnaden gibt, obwohl ich mir diese nicht verdiene, dadurch kann ich auch nachgiebig anderen Menschen gegenüber sein und ihnen vergeben, weil ich auch Vergebung von Gott verspüre, die man dann auch weiterreichen möchte. Also Liebe, Barmherzigkeit sind Energien, die muss man auch weiterleiten.
Erbarmet euch.
Und was macht das eigentlich so schwierig?
Problem ist auf jeden Fall Geiz. Also viele Menschen haben Probleme damit, vor allem jetzt mit, auch wieder Beispiel mit den Flüchtlingen, dass sie bei uns sind und wollen nicht helfen, barmherzig sein. Und ich denke, Geiz ist ein großes Problem.
Für mich selbst nicht. Ich finde nur, die Menschheit ist hier sehr, sehr egoistisch geworden. Ja, keiner will etwas tun und keiner, was vor allen Dingen, was ich jetzt erlebe, auch im Altenheim, das schiebt man alles so vor sich, ja. Man will nur, meint nur Jugend zählt, aber irgendwann wird man ja auch mal alt und krank und ist froh, wenn man Hilfe bekommt. Ja.
Was schwierig ist, vielleicht, dass es auch immer wieder mal ausgenutzt wird, sage ich jetzt mal, von anderen Leuten. Also, dass man das selbst vielleicht gut meint, aber dass es von anderen dann doch eher ausgenutzt wird, ja.
Es scheint so zu sein. Barmherzigkeit hält die Welt zusammen. Sie überschreitet die Grenzen von Religionen und Weltanschauungen, von Nationen und anderen Unterschieden. Barmherzigkeit ist der Wert, der von allen anerkannt und geschätzt wird. Und alle stehen vor derselben Frage. Was, wenn von mir Barmherzigkeit gefordert würde? Und wie schaffe ich es, so barmherzig zu leben, wie ich es selbst von mir erwarte? Theologe Fulbert Stefensky schloss seinen Vortrag im Frankfurter Haus am Dom mit einem flammenden Plädoyer, die Grundlage der Barmherzigkeit zu bedenken.
Die Grundbedingung der Tugend, für die ich plädiere, die Grundbedingung aller Barmherzigkeit ist, der eigenen Sterblichkeit zuzustimmen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, heißt es im Psalm 90. Und dies ist wohl wieder eine altneue Tugend, die wir brauchen. Die Demut. Sie lehrt mich, wir sind nicht alles und wir sind nicht die Meister von allem. Wir sind ein Teil vom Ganzen, nicht mehr, aber das ist viel. Wir sind nicht nur für uns da und nichts ist nur für uns allein da. Wir werden sterben und nicht mehr da sein. Aber die Welt mit uns soll da sein und die Welt nach uns. Und Gott wird da sein.